Seid ihr bereit?
Wir sind bereit.
Ja, wir sind bereit. Hallo, Doreen.
Hallo. Schön, dass ihr da seid, auch wenn ihr immer noch nicht zusammensitzt. Ja. Aber es ist viel passiert diese Woche. Blome, die erste Frage an dich. Hast du dich von den Schlagzeilen um dich erholt mittlerweile?
Ja, ich bin das nicht gewohnt. Schlagzeilen um meine Person, das passt überhaupt nicht zu meinem Selbstverständnis. Und ich bin ja als zurückhaltender politischer Journalist unterwegs. Und das hat mich, ja, das hat mich wirklich, das war schon...
Hä? Ja. Wovon redet ihr? Füllt mich mal ein.
Hast du das nicht mitbekommen? Da war viel los.
Nein, was denn?
Okay, ja, Charlotte Würdig, vielleicht sagt dem einen oder anderen das was, die hat öffentlich gesagt, dass sie Nikolaus Blome ganz nett findet. Ich formuliere das jetzt mal so. Ist das okay?
Wie ganz
nett?
Ja,
das ist jetzt, das ist okay so. Okay. Das hast du gut formuliert, Lorin.
sie hat einen Crush auf ihn, oder wie? Sie findet ihn hot, sie findet ihn scharf, sexy. Ich weiß nicht, wie hat man das, wie nennt man das heute?
Das hast du jetzt gesagt.
Alter.
Da sind sie doch einfach nur neidisch.
Aber, ja gut, ich bin tatsächlich ein bisschen neidisch, weil hübsche Frauen machen ihnen Komplimente, während ich von schlecht gelaunten Schriftstellern... in die falsche Ecke gestellt werde. So kriegt jeder das, was er verdient. Naja, gut. Aber wir wollen hier nicht über uns reden, oder?
Erstmal das Intro.
Ah, Intro. Bitte Intro ab. Intro ab.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Also, Augstein, genug jetzt mal von anderen Menschen, gut gelaunt oder nicht so gut gelaunt, die über uns reden, reden wir mal über andere Leute. Ob nun gut gelaunt oder nicht so gut gelaunt. Und was mir am schönsten in meinen Ferien, gebe ich ja zu, hier hängen geblieben ist, war der Versuch von Herrn Dürr, dem neuen, noch nicht so bekannten, muss man sagen, FDP-Vorsitzenden, mal einen Punkt zu machen mit der Hitze oder dem Wetter. Der sagte dann in Deutschland, bei, glaube ich, jetzt annähernd 40 Grad oder so, sagte er, ach, jetzt sollen sich die Grünen mal nicht so haben und hier nicht dauernd auf Klimakatastrophe machen. Früher hätte man so ein Wetter einfach schönes oder sehr schönes Wetter genannt. Und dann brach wirklich der versammelte Unmut, die versammelte Misslaunigkeit der Grünen über ihm zusammen. So muss es vielleicht sein, aber schön ist es nicht.
Gut, aber es ist natürlich auch wieder ein Internetproblem, weil er hat es wahrscheinlich getwittert und der Unmut brach dann auch wieder bei Twitter über ihn herein und so weiter. Aber ich finde es ehrlich gesagt lustig, dass der Mann übrigens noch nicht so bekannt ist, da haben Sie recht, weil wenn ich den Namen Dürr höre, denke ich immer noch an einen Bahnchef der Vergangenheit. Dürr heißt also jetzt der Mann, der Chef der FDP ist. Ist wahrscheinlich auch nicht so ein angenehmer Posten, könnte ich mir vorstellen, zurzeit. Abgesehen davon ist das Wetter schon wieder schlecht. Das heißt also, die große Hitzekatastrophe hat in Deutschland wie lange gedauert? 2 Tage oder so. Tendenziell bin ich leider eher der Meinung von Herrn Dürr. Ich fand, es war einfach irre schönes Wetter und ich habe mich gefreut. Aber wenn man dann Spiegel Online aufmacht oder die Zeitungen zur Hand nimmt, die ich noch lese, dann hat man ein schlechtes Gewissen, dass man sich über das gute Wetter freut. Das ist irgendwie auch bescheuert, oder?
Naja, dann haben Sie offenkundig genauso wenig wie Herr Dürr begriffen, worum es geht. Und das ist jetzt wiederum, schmettert mich mindestens so sehr nieder wie 45 Grad im Schatten. Es geht ja nicht um die Frage, ob viel Sonnenschein und hohe, hohe Temperaturen jetzt etwas sind, über das man sich freuen soll oder ärgern soll oder schlechtes Gewissen haben soll, sondern der entscheidende Punkt in dem Spruch da, in dem Satz von Herrn Dürr lautet ja, früher nannte man das sehr schönes Wetter. Und damit hat er überhaupt nicht begriffen, dass zwischen früher und heute eben doch eine ganze Menge vorgegangen ist, die ja etwas, was ja schlechterdings nicht mehr zu leugnen ist, nämlich Klimawandel, Erderwärmung, Meereserwärmung etc. etc. Also etwas, was früher sehr schönes Wetter gewesen sein mag, egal bei welchen Temperaturen, ist heute etwas anderes als einfach nur sehr schönes Wetter, weil dazwischen eben Klimawandel beziehungsweise auch die sehr fortgeschrittene Erkenntnis über den Klimawandel liegt. Und das nicht begriffen zu haben, beziehungsweise, dass ihm das so rausgerutscht ist, zeigt, dass er das nicht wirklich verinnerlicht hat. Und das ist schon echt heavy für einen Parteichef, der ja gerade zurück in den Bundestag möchte.
Blome, das ist doch ein spannender Punkt, an dem wir da sind. Vor ein paar Jahren, ja, weiß nicht, 4, 5, 6 Jahre, ist noch nicht so lange her, war Klima das Riesenthema, was den Deutschen am meisten auf den Nägeln brannte. Heute ist es ein Thema von vielen oder und rangiert relativ weit hinten. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zwischen Corona war und dann Krieg und Trump und ich weiß nicht was alles, die vielen, vielen Krisen, die uns immer so beuteln. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an dieser Art, wie die Leute, die uns vor der Klimakatastrophe schützen wollen, mit dem Thema umgegangen sind. Und die zeigt sich dann auch an so einer vergleichsweise harmlosen Bemerkung von Herrn Dürr. Und wie die Leute dann darauf reagieren und dass sie jetzt sagen, Mensch, der Dürr, der hat ja den Klimaschutz immer noch nicht gehört und so. Würde ich sagen, wenn du den Leuten immer nur Panik einredest und immer nur sagst so, die Sonne scheint und ihr dürft euch nicht freuen. Nein, geht nicht an den Strand, denn die Welt geht doch unter. Das ist alles geht praktisch vor die Hunde und ihr müsst jetzt. Also, so, dann werden doch die Leute nicht sich vernünftig verhalten und sagen, ja stimmt, ich muss mal, sondern sie werden trotzig werden und sagen, oh Leute, lass mich mit dem Quatsch in Ruhe, ich habe keine Lust mehr. Und dann können sie zugucken, wie das Klimathema immer weiter nach hinten rückt in der Aufmerksamkeit der Leute und dadurch vielleicht auch der notwendige Kulturwandel verzögert wird.
Da haben Sie natürlich recht, lieber Kollege Augstein. Und da haben Sie beinahe aus meinem Weltbestseller zitiert mit den falschen Wahrheiten, dass nämlich natürlich das überbetont, um nicht zu sagen beinahe hysterische Vortragen von irgendwelchen Forderungen oder Wahrnehmungen des Klimawandels, der ja an sich unbestritten ist, eher nach hinten losgegangen ist, in bestimmten Gruppen der Gesellschaft zumindest, die das übergriffig empfanden oder übertrieben mindestens fanden und darum sich dann eher eingeigelt haben und trotzig geworden sind. Aber, ohne dass ich jetzt wirklich in die Nähe der Grünen gerückt werden möchte, aber das Problem an sich ist ja nicht verschwunden. Das Problem an sich schreitet fort, weil die Gegenwart immer noch schlimmer wird, in Anführungsstrichen, nämlich immer heißer, derweil die Zukunftsaussichten deutlich nach vorne gedreht, also in 30, 40, 50 Jahren vielleicht eher besser werden, weil eben auch eine Menge getan wird. Also die ganz schlimmen Befürchtungen, die gelten als nicht mehr besonders wahrscheinlich, sondern eher die mittelschlimmen oder halbschlimmen Befürchtungen, wie das Ganze am Ende ausgehen könnte. Ich glaube darum, dass es einen Weg geben muss, dass es eben nicht komplett nach hinten durchgereicht wird und damit auch die Politik sich dann schlafen legt, sondern dass es einen Weg geben muss, die Leute wieder zurück zu dem Thema zu holen, das ja nicht weg ist, wie gesagt.
Aber darf ich?
Und das ist die Aufgabe der Grünen.
Nein,
eigentlich.
Pass auf.
Sie müssen sich strategisch was einfallen lassen, wie sie das Thema auf eine andere Art und Weise, als sie es zuvor, wenn man so will, beschädigt haben, jetzt wieder reparieren und wieder nach vorne bringen.
Ich glaube, dass das Thema die Leute, also alle Menschen, strukturell überfordert, weil wir haben doch inzwischen mitbekommen oder mitgeschnitten, dass in Deutschland der Klimawandel nicht so katastrophal sein wird, wie in anderen Bereichen der Welt. Deutschland wird eben nicht unbewohnbar. Andere Gebiete der Welt können durchaus unbewohnbar werden. Wir haben hier
also wenn das Ihr Maßstab ist, ja, aber das wusste man ja vorher.
Nein.
Aber was machen Sie, wenn der Rhein trocken fällt?
Nun lassen Sie mich doch mal ausreden. Ich glaube, dass das Problem ist, dass die Katastrophenrhetoriker arbeiten mit dem Weltuntergang. Die Leute in Deutschland merken aber, in Deutschland geht aber die Welt gar nicht unter, sondern sie geht halt irgendwo an anderen Ecken der Erde sozusagen unter, aber hier nicht. Das bedeutet, was sie von den Menschen verlangen, ist, dass sie ihr Verhalten verändern für die Nachkommen von Menschen, die sie gar nicht kennen. Also von, damit sozusagen auch künftig Iraner im zentralen Iran leben können, müssen wir heute hier unser Verhalten ändern. Ich halte das für politisch richtig. Ich glaube, das ist aber eine moralische Überforderung. Und ich glaube, in dem Maße, in dem die Leute durch viele Informationen begreifen, was die Klimakatastrophe eigentlich bedeutet, das hat sozusagen einen kontraproduktiven Effekt. Und deshalb, und jetzt kommt mein eigentlicher Punkt, müsste die Regierung die Verantwortung übernehmen und trotzdem auf dem Weg weitergehen. Was diese Regierung aber tut, ist das genaue Gegenteil. Wir haben die vermutlich...
Da kommen wir gleich zu. Stopp mal. Ich würde gerne auf das andere Argument zurückkommen.
Ja, okay.
Sie haben natürlich recht. Es ist wahrscheinlich eine Überforderung zu sagen, also Leute, weil in Pakistan wirklich und in Indien Gegenden einfach nicht mehr bewohnbar sind, müsst ihr hier in Wanne-Eickel beziehungsweise in Detmold Süd Strom sparen oder ich weiß nicht was tun, auf alle Fälle euch dem Klimaschutz, auch dem kostspieligen Klimaschutz verpflichten. Das könnte sein, dass das zu viel verlangt ist, für manche zumindest oder für größere Gruppen der Gesellschaft, ja. Aber so weit gespreizt ist es ja nicht zwischen, was kann ich tun und wo hilft das. Denn wenn Sie sich anschauen, was der Klimawandel auch mit Deutschland macht, nein, Deutschland wird nicht untergehen, Deutschland wird auch nicht verhungern, Deutschland wird auch nicht Teil einer untergegangenen, unbewohnbaren Welt werden, schon recht. Und trotzdem passiert ja hier eine Menge. Wenn wir sehen, was mit Grundwasserspiegel ist, mit überhaupt Wasserversorgung vor 10 Jahren, hatte eigentlich noch keiner davon gesprochen, dass in Deutschland irgendwie mal darauf achten müsste, ob das mit dem Trinkwasser voll okay ist und die Versorgung gewährleistet ist. Davon spricht man jetzt aber, weil sich was verändert hat. Wenn das erste Mal der Rhein wirklich komplett unschiffbar ist, weil er trocken gefallen ist, werden wir ganz anders darüber reden, weil es ist eine der Hauptverkehrsachsen in Europa, ist dieser Fluss. Wenn der mutmaßlich, sehr wahrscheinlich wegen des Klimawandels eines Tages mal trocken fällt, dann haben wir allein aufs Wirtschaftswachstum einen unfassbaren Impact. Also das ist gar nicht so weit weg, wie sie es jetzt konstruiert haben, um zu erklären, weshalb die Leute sich dafür nicht mehr so richtig interessieren, eben aus moralischer möglicher Überforderung. Weshalb ich glaube, dass das Bewusstsein für Klimaschutz und dass das ein Problem ist, ganz vage, ganz unpolitisch, wenn man so will, schon noch sehr, sehr da ist. Und darum komme ich auf meinen Punkt zurück und damit auch zu Ihrem mit der Regierung. Es ist die Aufgabe der Grünen, das wieder freizulegen, so wie das vor 4, 5, 6 Jahren mal der Fall war.
Aber, das ist
anders,
Spaß.
Als sie es zuvor gemacht haben. Nicht mit dem schlechten Gewissen, sondern mit dem Eigenlob. Ich habe nie verstanden, warum eine Bundesregierung, die wirkliche Erfolge im Klimaschutz hat, immer nur gesagt hat, das reicht nicht, wir müssen noch viel mehr machen.
Ja, aber Sie verstehen sozusagen die Psychologie ganz offensichtlich nicht, die dahinter liegt. Die Energie für das Klimathema kommt aus dem Beschwören des Weltuntergangs. Sobald sie das nicht mehr tun, ist die Luft halt raus. Das heißt, sie müssen immer sagen, es wird noch schlimmer, es wird am allerschlimmsten, morgen sind wir tot, morgen sind wir tot. Und das reicht sozusagen, um die religiös Überzeugten immer weiter zum Gottesdienst zu treiben. Für die große Menge der Menschen reicht es aber nicht, weil die stellen dann irgendwann fest, aber ich lebe ja immer noch und jetzt lebe ich immer noch und jetzt ist es zwar heiß gewesen, gestern war es hier in Berlin unerträglich heiß. Ja, was heißt unerträglich? Ich fand es gar nicht unerträglich, aber egal, es war sehr heiß. Heute ist es überhaupt nicht mehr heiß. So, das heißt, wenn sie jetzt immer noch weiter aber die Rhetorik am Laufen halten wollen, es wird immer wärmer, dann funktioniert das.
Aber ich will ja von der Rhetorik auch weg.
Ja,
verstehen Sie mich doch.
Aber die Grünen können halt nicht anders.
Das ist
anders.
Ja genau der Punkt. Die Grünen brauchen eine andere Erzählung.
Ja, aber lassen Sie, die Grünen sind gar nicht mehr in der Bundesregierung. Ich verstehe Sie nicht. Warum übertragen Sie die Verantwortung für dieses gesellschaftlich überaus wichtige, relevante Thema an eine Partei, die gar nicht mehr in der Bundesregierung ist? Und wir haben eine Bundesregierung. Die müsste das doch machen. Ist die CDU... Geht das Klima gar nichts an? Gehen nur die Grünen das Klima was an? Das kann doch nicht ernst sein. Wir haben die ökologiefeindlichste Regierung seit 2 Jahrzehnten. Wir haben einen Bundeskanzler, dem das Klima offensiv scheißegal ist. Wir haben eine SPD.
Das stimmt gar nicht.
Maßnahmen, ausnahmsweise habe ich mal ein bisschen recherchiert, ja. Es wird vor der Insel Borkum nach Gas gebohrt, ja. Gaskunden werden von der Gasumlage entlastet. Gleichzeitig wird die Stromsteuer für Privatleute nicht gesenkt. Das heißt, seit wann setzen wir denn wieder auf fossile Energien? Das ist ja totaler Vollwahnsinn. Und diese Bundesregierung dreht doch Maßnahmen der alten Regierung zurück, die dem Klimaschutz gedient haben. Das ist grob verantwortungslos.
Naja, das ist jetzt interessant, denn wenn wir eben der Meinung waren, dass die alte Bundesregierung mit den Grünen an beim Klimaschutz zumindest treibender Stelle es übertrieben hat und durch ihr Übertreiben, vielleicht auch angetrieben von mitunter religiösem, geradezu religiösem Eifer, die Leute verstört hat, auch mit bestimmten Beschlüssen wie dem Heizungsgesetz, die einfach nicht gut genug durchdacht waren, nicht gut genug gemacht waren und nur unter dem Fahne Klimaschutz segelten und das glaubte, sollte dann schon ausreichende Rechtfertigung sein. Also wenn von diesen übergriffigen, überschießenden Maßnahmen ein bisschen etwas zurückgenommen wird oder gerade gerückt wird, dann ist das in meinem Sinne, in meinem Verständnis, doch eher gut für den Klimaschutz, weil es ihn zurückholt in einen Bereich von halbwegs Vernunft und Einsehbarkeit. Ja, das
und
schafft neuen gesellschaftlichen Konsens für den Klimaschutz.
Und deshalb fördern wir jetzt den Abbau fossiler Energien in Deutschland? Spinnen Sie jetzt völlig?
Naja.
Entschuldigung, das darf ich ja nicht mehr sagen, aber.
Das dürfen Sie nicht mehr sagen.
Ich bin
genau.
Entgeistert. Ich bin entgeistert, Herr Blome. Darf ich das so sagen? Ich
das
bin
dürfen
entgeistert.
Sie so sagen, weil Sie es. Weil ich Ihnen schon immer nachgesehen habe, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Denn das ist ja eine gut geübte wie soll man sagen, Eigenschaft von mir, ihnen Dinge nachzusehen, die sie nicht verstehen, weil es davon ja doch einige gibt. Warum fossile Energien? Ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, vor Borkum Gas zu explorieren. I don't know. Ich kann es nicht beurteilen. Aber eines ist mal klar.
Aber
ist
Ihnen auch egal.
Gas wird man noch sehr, sehr lange brauchen in Deutschland, weil es eben mit regenerativen Energien, Wind, Wasser und Strom, allein nicht reicht. Und von der Kernkraft hat man sich ja bedauerlicherweise, glaube ich, auch unter Ihrem Applaus verabschiedet. Also braucht man irgendeine Brückentechnologie und das ist entweder Öl oder Gas. Da hat man sich für Gas entschieden. Und ich glaube, die alte Ampelregierung wie die neue Regierung wollen und müssen Gaskraftwerke bauen, wobei die neue Regierung weniger bauen wird, weil sie einfach nochmal nachrechnen wird, ob wir wirklich so viel Strom brauchen, wie die alte Regierung dachte.
Na gut, weil halt die Erneuerbaren durch die Decke gehen. Übrigens von wegen Strom, dann erklären Sie mir nochmal kurz, warum ist die CDU, der CDU-Kanzler, denn die Partei ist ja dafür, dagegen die Strompreise für private Haushalte zu senken?
Das ist eine Sauerei.
Das war nochmal ein Wahlversprechen gebrochen. Scheißegal. Ja. Dieser Bundeskanzler ist doch ein Spaßvogel. Der bricht andauernd seine ganzen Wahlversprechen. Sowas habe ich in der kurzen Zeit überhaupt noch nie erlebt.
Also ob er wirklich den Rekord in gebrochenen Wahlversprechen hält, weiß ich nicht genau. Aber ja, das steht im Koalitionsvertrag sogar drin, dass die Stromsteuer für alle, namentlich alle Firmen und alle Privatverbraucher, gesenkt werden soll. Nämlich auf das, glaube ich, europäische rechtlich mögliche Maß, also deutlich weiter nach unten mit der Stromsteuer, als sie derzeit steht. Und das ist ein glattes Versprechen gewesen. Und das ist eben nicht nur ein Wahlkampfversprechen, wo man sagt, naja gut, und hinterher müssen wir halt in eine Koalition, dann geht das eben womöglich nicht mehr. Dafür habe ich ja immer noch ein gewisses Verständnis. Nee, das ist ein Versprechen, das steht im Koalitionsvertrag. Das heißt, darauf hatte sich diese Koalition auf dem Wege des Kompromisses bereits geeinigt und räumt es jetzt wieder ab. Und wozu? Um die Mütterrente vorzuziehen, sie also schneller in Kraft zu bringen, beziehungsweise rückwirkend in Kraft zu setzen, als es ursprünglich geplant war. Die Mütterrente, Achtung, nur nochmal für den verkehrskundigen Zuhörer und Zuhörerin, ist 20 Euro pro Monat mehr Rente für eine bestimmte Gruppe von weiblichen Rentnern. Von denen man übrigens nicht weiß, ob sie Millionäre sind, mit Millionären verheiratet oder bitterarm und alleinstehend sind. Und diesen letzteren Menschen, Frauen, würde man das bestimmt gönnen. Der ersteren Gruppe vielleicht nicht, wenn das Geld ein bisschen knapp ist. Also, wahlloses 20 Euro rauf mit der Rente für eine bestimmte Gruppe von Frauen ist wichtiger, als die Stromsteuer für alle zu senken. Die Summe wäre ungefähr dieselbe. Und wenn das Priorisieren ist der Ausgaben, das Priorisieren der Ausgaben, was die CDU, CSU und namentlich Herr Merz jeden zweiten Tag von der Ampel gefordert haben, dann muss ich sagen, wächst in mir eine gewisse Wehmut und Sehnsucht nach der alten Ampel.
Sehen Sie, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil der Kollege Blome solche komplizierten, ich möchte fast sagen vertrackten Sachverhalte so charmant und lebendig vortragen kann, das ist der Grund, warum Charlotte Würdig so einen Crush hat auf ihn. Jetzt wissen Sie es auch und konnten es am eigenen Leib erfahren.
Augstein, dass Ihnen beim Stichwort Mütterrente und Rentnerinnen als allererstes Charlotte Würdig einfällt, das wird Ihnen noch auf die Füße fallen.
Gut, pass auf. Wir müssen jetzt das Thema wechseln, aber gleichzeitig bleiben wir beim Thema, denn der Bundeskanzler Friedrich Merz kann ja seine ökologiefeindliche Politik nur machen in Zusammenarbeit mit der ehemaligen Volkspartei SPD. Und die hatten neulich gerade ihren Parteitag. Und nach diesem Parteitag weiß ich noch weniger als vorher, warum es diese Partei eigentlich gibt, in der ich sogar Mitglied bin. Aber nicht mal das, glaube ich, reicht noch als Existenzbegründung aus. Ging Ihnen das auch so?
Also Augstein, ich gebe zu, ich habe das aus der Ferne verfolgt, weil mich das wirklich interessiert. Letztlich auch interessiert, wie dieses Experiment in Anführungsstrichen Lars Klingbeil ausgeht. Der SPD-Parteichef, der diese krachende Wahlniederlage überlebt hat, beziehungsweise den Moment der Instabilität und Schockstarre genutzt hat in seiner Partei, um komplett nach der Macht zu greifen, also Vizekanzler zu werden, Finanzminister zu werden, die Große Koalition einzuleiten und noch so ein, zwei Kurskorrekturen zu probieren. Und der ist bei diesem Parteitag ja böse unter die Räder gekommen, mit, muss man sagen, nur lächerlichen 65% Zustimmung bei der Wahl, neuerlichen Wahl zum Vorsitzenden. Das heißt, ich finde richtig, was der macht, aber offenkundig will die Partei etwas anderes. Und wenn sich die Partei in Anführungsstrichen gegen ihn durchsetzen sollte, dann haben sie recht, braucht es diese Partei nicht mehr. Was er will, ist ja eine Rückorientierung auf so eine bodenständige Left-of-Center-SPD, die sich um die Belange der Mehrheit der Angestellten und Arbeiter kümmert und weniger versucht, aus 28 verschiedenen, immer kleiner werdenden Minderheiten eine Mehrheit zusammenzubasteln, wie das eine ganze Zeit lang der Fall war.
Ich weiß nicht, ich fand schon die Art und Weise, wie auf dem Parteitag nicht gestritten wurde, bedrückend. Offensichtlich rumort es in der Partei, offensichtlich ist auch diese Aufrüstungspolitik, diese Militarisierung der Außenpolitik in der SPD nicht unbedingt bei allen Leuten beliebt. Das wissen wir, wissen es von dem Manifest.
Das ist ja auch okay.
Der sogenannten alten Herren, wobei ich sagen muss, lieber ein paar alte Herren, die sich kluge Gedanken machen, als lauter junge Leute, die so tun, als wäre der Krieg ein Spiel, aber das mal Klammer zu. Aber wir haben es auch gemerkt, eben an dem schlechten Wahlergebnis von Herrn Klingbeil. Aber warum gibt es dann keine offene Debatte? Warum gibt es immer Standing Ovations wie auf so einem chinesischen Parteitag? Alles wird offiziell abgenickt, alle halten die Klappe, alle sind irgendwie so feige, kümmern sich um ihre Posten, haben Angst um ihre Karrieren. Aber wenn sie dann die Möglichkeit haben, geheim abzustimmen, dann zeigen sie dem Chef mal, wo die Hake hängt. Das finde ich irgendwie so billig und erbärmlich. Und da muss ich dann wirklich sagen, wenn das sozusagen übrig geblieben ist von der Sozialdemokratie, so eine mehr oder schlecht als recht sich so in die Zukunft schleppende Machtmaschine, ja, die irgendwie so auf so drei Zylindern nur noch läuft, aber Hauptsache wir kommen immer weiter, dann muss ich echt sagen, das lohnt sich irgendwie nicht. Da wäre ich fast froh, wenn diese Sozialdemokratie den Weg ginge, den so manch andere ihrer Schwesterparteien im europäischen Ausland bereits hinter sich hat, nämlich ins Aus.
Das finde ich nicht gut. Ich glaube, es braucht eine Volkspartei links von der Mitte, genauso wie es eine rechts von der Mitte braucht, gegen die Ränder, als Bollwerk gegen die Ränder. Da ist die SPD natürlich weit hinter der CDU, CSU auf der anderen Seite des Grabens rechts von der Mitte zurückgeblieben und hat eben unfassbar Boden weggegeben, auch an die AfD, die ja nicht nur die CDU, CSU angreift und zerstören will, sondern die SPD ja schon schwerstens beschädigt hat, weil sie inzwischen Arbeiterpartei, kleine Leutepartei in Anführungsstrichen, Nummer 1 geworden ist, zumindest in weiten Teilen und in größeren Teilen Deutschlands und in Ostdeutschland mal sowieso. Also, was ist die Antwort darauf? Was ist die Antwort darauf, dass die SPD als Arbeiterpartei gegründet wurde, als Arbeiterpartei groß geworden ist, als Arbeiterpartei in erste Regierungsverantwortungen kam und jetzt keine Arbeiterpartei mehr ist? Was ist die Antwort darauf? Wer das weiß, kann die SPD retten. Ich glaube, Lars Klingbeil weiß das. Sigmar Gabriel wusste es auch auf seine Art. Ich glaube sogar, dass Andrea Nahles es auf ihre Art wusste. Aber keine konnte sich wirklich durchsetzen gegen diesen bräsigen Funktionärsunterstrom, der es eben anders will, der vielleicht wirklich überwiegend auf seine eigenen Gremien guckt und wie man dort Mehrheiten generiert zum eigenen Verbleib auf dem Sessel, auf dem man halt mal sitzt und denen inzwischen vollkommen Hupe ist, ob das da draußen ankommt oder nicht. Also ob das Produkt, was sie herstellen, in Anführung, das politische Produkt überhaupt noch verkäuflich ist und auf irgendjemands Interesse stößt.
Ja,
insbesondere
aber das doch genau
in den Milieus, wo man herkommt.
Aber das ist doch genau das Problem. Deshalb war ich übrigens dagegen, dass die Partei sich an dieser Bundesregierung beteiligt. Deshalb war ich auch schon in den vergangenen Jahren gegen die Beteiligung in diesen großen Koalitionen, selbst als sie diesen Namen noch verdienten. Denn in dem Moment, in dem so eine Partei zu einer Macht, wir wollen es uns jetzt hier nicht einfach machen. Ich will jetzt hier auch keine so blöde Politikerschelte machen, weil das alles ist, dafür ist es auch zu kompliziert. Unsere Demokratie braucht ja diese Art von funktionierenden Parteien, die praktisch zuverlässig Personal liefern und zuverlässig sich zur Verfügung stellen, um sozusagen Regierungsarbeit zu leisten und dann eben Politik als Produkt herzustellen. Das hat schon was Industrielles leider. Aber man kann das auch überziehen, wenn man da das Gefühl dafür verliert, wann sozusagen der Kontakt reißt, ja nicht nur zur Basis, sondern auch zu dem, wofür man ursprünglich mal angetreten war. Und das bei der SPD ist das bereits passiert. Wir reden ja nicht über etwas, wovor wir warnen, sondern das ist ja ganz offensichtlich bereits passiert. Das merken Sie an den Wahlergebnissen, Sie merken es aber auch an der Inszenierung von so einem Parteitag. Und das ist irgendwie so ein komisches Schauspiel. Deshalb sage ich ja, das hat so was Surreales, das wird so virtuell. Die produzieren ja
aber
weiter
finden Sie
Politik.
Nicht, finden Sie nicht, dass die Große Koalition mit einer, muss man ja schon sagen, gemäßigten CDU, CSU, das sind ja nicht die Hardcore-Neoliberalen aus den 80ern oder den ganz frühen Nullerjahren, Also, dass eine Koalition mit dieser Partei, der SPD, die Chance gebe, bei Migration, bei Wachstum, bei Steuern und Abgaben, auf einen Kurs zurückzufinden, der die SPD selber mal groß gemacht hat und auf jene Bedürfnisse großer Milieus, großer Gruppen in der Gesellschaft einzugehen, die SPD mal gewählt haben, es aber inzwischen nicht mehr tun. Die Leute in der Herzkammer der SPD, wie es immer so schön heißt, und da pumpt fast gar nichts mehr, wenn man bei dem Bilde bleiben will, nämlich im Ruhrgebiet, die wählen inzwischen AfD in leider wirklich erschütternd hohen Zahlen, Anteilen, wegen der Migration, weil die SPD es nicht geschafft hat, die Migrationszuwanderung, Asylzahlen, Flucht und so weiter, als das aufzuzäumen, dass es mindestens auch ist, nämlich eine soziale Frage.
Entschuldigung, jetzt muss ich unterbreche Sie jetzt, weil das natürlich echt, das ist genau die Sauerei. Ich weiß, gegen dieses Narrativ werde ich mich alleine mit meinen schwachen Schultern auch nicht stemmen können. Also das ist eins von den vielen Narrativen, die sich so durchsetzen. Das stimmt einfach nicht. Es ist so, dass die Leute ihren Zorn über eine verfehlte Wohnungspolitik, über eine verfehlte Sozialpolitik, über eine verfehlte Vermögens- und Steuerpolitik auf die Migranten richten. Und jetzt kommen Sie mir, dass die SPD nur noch migrationsfeindlicher werden muss und dann schnappt sie der AfD die Leute wieder weg. Wenn die SPD in den letzten 20 Jahren keine neoliberale Politik gemacht hätte, hätte sie auch nicht ihre Arbeiterklientel verloren, lieber Kollege Blome. Die Leute wenden sich dann nach unten, wenn sie das Gefühl haben, nach oben ist sowieso so eine Betondecke, da sind alle einer Meinung, da kann ich eh nichts mehr erreichen. Das ist das große Versagen der SPD, dass sie eben den Neoliberalismus mitgemacht hat.
Augstein, Ihr Argument hält den Praxistest nicht durch. Es waren SPD-Bürgermeister, nicht zuletzt im Ruhrgebiet, die ihrer Ampelregierung und auch den Vorgängerregierungen gesagt haben und heute immer noch sagen, ey Leute, ist mal gut jetzt. Wir kommen damit nicht mehr klar, insbesondere in, wenn man so will, sozial eher etwas schwächeren Vierteln bzw. Städten, kommen wir mit dieser Form von Zuwanderung nicht mehr klar. Es waren SPD-Bürgermeister, die sagten, so geht das einfach nicht weiter und die dann von ihrer Parteispitze gemaßregelt wurden als vermeintliche Ausländerfeinde. Und
ja, das die Steuern- und
Abgabenpolitik, Moment, die Steuern- und Abgabenpolitik, die eben bis tief in die untere Mitte reingreift und absahnt für wie auch immer intelligente Ausgaben des Staates im weitesten Sinne. Diese Abgaben- und Steuerpolitik ist nicht neoliberal, die ist staatswirtschaftlich.
Lieber Kollege Blome, diese SPD-Bürgermeister hätten sich nicht in dieser Form bei ihren Oberen über die Migration beklagt, wenn sie für die Migranten genug Wohnungen und Schulplätze und Leute gehabt hätten, die denen Deutsch beibringen und so. Das heißt also, wenn wir eine Politik gemacht hätten, die eben nicht gesagt hätte, wieso Wohnungspolitik macht der Markt am besten, Schulen sollten wir am besten dem Markt überlassen, alles kann der Markt am besten.
Hat doch keiner gesagt.
Ihr Wohnungspolitik wurde dem Markt überlassen. Berlin, alle diese ganzen Kommunen haben sich von ihren öffentlichen Wohnungen getrennt und stellen jetzt fest, scheiße, hier in Berlin ist nur noch ab 25 Euro aufwärts der Quadratmeter zu mieten. Wenn neu gebaut wird, gerne auch noch mehr. Hören Sie doch auf, das ist doch das große Sie tun so, ist doch interessant. Polemik raus, Tonlage wieder runter. Es ist doch spannend, dass Sie und viele Leute denken, wir hätten einen überschießenden Sozialstaat. Ich glaube, wir haben einen fehlgesteuerten Sozialstaat, weil wir in ganz vielen Bereichen versucht haben, einerseits den Markt das machen zu lassen und andererseits dann aber zu reparieren, was der Markt an sozialen Katastrophen verursacht hat. Und das funktioniert eben nicht. Man hätte viel früher sagen müssen, die Bahn wird nicht privatisiert, die Wohnungen werden nicht privatisiert. Wir erkennen an, dass bestimmte soziale, also gesellschaftliche Bereiche besser in der öffentlichen Hand bleiben als andere Bereiche, die besser der Markt macht. Das hat man halt nicht gemacht in diesem ideologischen Irrsinn der 90er und Nullerjahre. Aber wollen wir jetzt wirklich hier weiter Politikseminar machen?
Auch schon ein Politseminar, wer will das schon? Aber damit ziehen Sie es so runter. Das ist das zentrale Problem von Henne und Ei. Also haben wir zu viele Zuwanderer und Flüchtlinge ins Land gelassen, weil wir uns vielleicht auch nicht dagegen wehren konnten, wie auch immer. Oder haben wir vor 10 Jahren zu wenig beschlossen, neue Kitas zu bauen? Und da finde ich, ist die Frage, an welcher Schraube kann man schneller drehen? Nicht nur ein Politseminar, so abfällig, das ist ja doch nur für Nerds. Frage, das geht so tief in die Lebenswirklichkeit der Leute. Jetzt werde ich doch noch mal ernst auf den allerletzten Metern. Das geht so tief in die Lebenswirklichkeit der Leute. Und das merken Sie eben an einem Zuspruch beziehungsweise nicht mehr Zuspruch eben für jene SPD, von der wir hier die ganze Zeit reden.
Ich möchte über ein anderes Thema reden. Ich möchte jetzt über die Atombombe mit Ihnen reden. Und zwar jetzt sofort über die Atombombe.
Leute.
Die deutsche.
Was? Über Jens Spahns Atombombe.
Lass uns lieber zum Ende kommen.
Nein,
wir können nächste Woche über die Atombombe reden.
Nein.
Das passt auch viel besser, denn da bin ich im Urlaub.
Was?
Dann könnt ihr da ganz lange drüber reden.
Man muss über die Atombombe jeden Tag reden.
Okay, ich gebe mich geschlagen. Dann bis nächste Woche. Tschüss, Loreen. Achso, schöne Ferien.
Bringen Sie Ihren kleinen Nuklearreaktor mit, dann reden wir über die Atombombe.
Wohin fährst du, Loreen?
In die Niederlande. Schön ans Meer.
Ach echt?
Mal gucken, wie heiß es da ist.
Ja, cool.
Und einen Tag nach Amsterdam.
Aber nichts rauchen da. Loreen, nichts rauchen. Keine Kekse und nichts da, ne?
Natürlich nicht.
Oh Gott. Der alte weiße Mann wieder.
Und euch viel Spaß bei der Wiedervereinigung nächste Woche, ne?
Ja.
Schlagt euch nicht die Köpfe ein.
So wird's gemacht.
Dann kommt zusammen, was zusammengehört. Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.